Liebe International Church Bonn, liebe Zuhörende, heute darf ich einen Vortrag halten in der Predigtreihe Wie wird man weise? Teil 2 Rechtschaffenheit. Es wird gehen um Sprüche 2, Vers 20 bis 22. Ich lese dafür vor aus der Schlachter 2000. Dort heißt es: Darum wandle du auf dem Weg der Guten und bewahre die Pfade der Gerechten. Denn die Redlichen werden das Land bewohnen und die Unsträflichen darin übrig bleiben. Aber die Gottlosen werden aus dem Land ausgerottet und die Treulosen daraus vertrieben werden. Zunächst einmal Rechtschaffenheit. Was bedeutet das? Recht schaffen. Etwas schaffen, damit etwas rechtens ist. In unserem Sprachgebrauch wird Rechtschaffenheit beschrieben als die Neigung und das Bestreben, den Pflichten seines Standes gegenüber, einem höheren Wert, einem höheren Wesen und dem Menschen Genüge zu tun. In der Bibel ist Rechtschaffenheit hervorgehoben. Wir kennen den Begriff der Rechtschaffenheit und der Gerechtigkeit. Dieser wird in der Bibel identisch verwendet. Im Kontext erkennen wir jedoch, dass es zwei verschiedene Ebenen, zwei verschiedene Konstellationen gibt mit demselben Wort, die sich herauskristallisieren. Zunächst einmal, Rechtschaffenheit ist ein sehr facettenreiches Konstrukt, welches wir gemeinsam jetzt erörtern werden. Es gibt zwei grobe Voraussetzungen, die in der Rechtschaffenheit gegeben sein müssen. Das ist in erster Linie Gerechtigkeit und in zweiter Linie Weisheit. Wenn wir einmal bei der Gerechtigkeit anfangen, was ist überhaupt Gerechtigkeit? Gerechtigkeit gehört in der Bibel alleine Gott. Unabhängig davon, was wir tun, können wir Gerechtigkeit nicht beeinflussen, zumindest die Gerechtigkeit Gottes nicht beeinflussen. Jesus Christus hat nie gesündigt. Er war gerecht und ist an unserer Stelle am Kreuz gestorben, für uns. Ein absolut gerechter Mann, der unschuldig war und gestorben ist. Er hat uns das Geschenk gemacht, uns zu bedecken mit seiner Gerechtigkeit am Kreuz. Dadurch, dass er sich zu uns begibt, wird das, was er getan hat, auch uns beeinflussen. Das ist der Grund, warum Jesus überhaupt Mensch wurde. Was auch immer er tut, zählt auch für uns. Jesus ist demnach unsere Gerechtigkeit. Zu ihm zu laufen bedeutet, gerecht zu laufen, gerecht zu sein, recht zu leben, weil es nach dem richtigen Protokoll geht, um mit Gott im Kontakt zu stehen. Zu ihm zu laufen bedeutet zu realisieren, dass wir nichts ohne ihn ausrichten können. Und das ist der Schritt der Buße. Buße bedeutet, ich kehre um von meinem alten Weg und laufe zu Gott in Richtung der Gerechtigkeit. Um gerecht zu sein, brauchen wir also einen Gottesglauben. Der Glaube an unseren Herrn Jesus Christus platziert uns in seine Gerechtigkeit, aus der dann später die Rechtschaffenheit auch erwächst. In der Bibel wird Gerechtigkeit und Rechtschaffenheit gleich definiert. Wir kennen das zum Beispiel von dem Propheten Noah. Im 1. Mose 6, Vers 9 heißt es, dass Noah ein gerechter und vollkommener Mann war. Die Begründung dazu folgt, und zwar steht dort, denn er wandelte mit Gott. Das Wandeln mit Gott machte ihn gerecht. Also die Gerechtigkeit alleine springt aus Gott hervor und ist der absolute Maßstab auch demnach für die Rechtschaffenheit. Bevor wir uns aber mit der Rechtschaffenheit konkreten beschäftigen, gibt es noch eine weitere Voraussetzung, und zwar die Weisheit. Die Weisheit, und dazu verweise ich auf meinen Vortragsvorredner Winston Richardson, der in derselben Predigtreihe ein Video hochgeladen hat, und zwar mit dem Thema Weisheit bei Gott suchen. Dort erörtert er, was Weisheit genau bei Gott ist. Ich möchte aber nur eine Definition aufgreifen, eine sehr kurze Definition, einen Satz. Und dort heißt es, dass Weisheit bedeutet, sein Leben nach Gottes Willen zu schaffen. Diese Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit Rechtschaffenheit erwachsen kann. Aber was ist Rechtschaffenheit denn genau? Dieses Wort hat im Vordergrund einen sozialen Aspekt. Im Hebräischen werden die Worte Tzedek und Mishpat dafür benutzt. Bruce Waltke, der ein Professor fürs Alte Testament ist, sagte, die Rechtschaffenen nehmen Nachteile auf sich, um der Gemeinschaft zu dienen. Die Gottlosen auf der anderen Seite belasten die Gesellschaft, um sich selber zu dienen. Der Rechtschaffene weiß, dass alles von Gott kommt. Und der Herr will, dass wir unseren Nächsten lieben. Der Gottlose denkt, dass alles ihm gehört und er geht deshalb zum Beispiel mit Geldern um, so wie er möchte. In der Rechtschaffenheit steht im Vordergrund ein Gefühl von Anstand und ein Verständnis für soziale Gerechtigkeit. Denn Jesus Christus ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Und sein Leben gab er hin als Lösegeld für viele. So lesen wir es in Markus 10, Vers 45. Es gibt also in der Rechtschaffenheit eine gewisse Handlungsebene, die uns berührt. In Matthäus 5, Vers 6 heißt es, glücklich sind die, die Hunger haben und Durst nach Gerechtigkeit haben, denn Gott macht sie satt. Tatsächlich wird der umgekehrte Umgang mit unseren Mitmenschen dadurch gefördert, indem andere erhöht werden, anstatt sie für ihren persönlichen Gewinn zu gebrauchen. In der ganzen Bibel wird das beworben, von Anfang bis zum Ende. Und dafür gucken wir uns den Anfang an. Wie war es denn in der Schöpfung? Die Welt, die Gott geschaffen hat, wurde nach den richtigen Beziehungsformen geführt. In Genesis 1 lesen wir das. Gott erschuf Mann und Frau nach seinem Ebenbild und erschaffte sie als Partner. Und diese beiden kümmerten sich um die restliche Schöpfung. Hier ist das erste Bild von Rechtschaffenheit gegeben. Die Menschheit führt eine Beziehung auf der einen Seite mit Gott, aber auch einander und dem Land, auf dem sie leben. Als Adam und Eva sich entschieden, vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen, ist das eine Entscheidung, sich gegen die gute Beziehung zu Gott. Und sofort ändert sich die Art und Weise, wie sie zueinander stehen und wie sie zu der Schöpfung stehen, aber auch wie sie zu Gott stehen. Adams Antwort auf Gottes Frage, ob er überhaupt am Baum gegessen hat, und natürlich wusste das Gott, und er fragte, hast du etwa vom verbotenen Baum gegessen? Und Adam sagte, die Frau, die du mir an meine Seite gestellt hast, sie hat mich dazu gebracht. Und dann hat Gott Eva angeguckt und Eva gab so eine ähnliche Antwort und schiebt die Schuld der Schlange zu. Und wir sehen, plötzlich dreht sich das ganze Konstrukt, um es geht um Selbsterhaltung, was vorher nicht stattfand. Und das auf eine Art und Weise, die die gegenseitige Unterwerfung und die der Welt um sich herum einfordert. Davor waren die Menschen im richtigen Umgang miteinander und mit ihrer Schöpfung unterwegs. Doch jetzt verstecken sie sich plötzlich vor Gott und geben ihm keine ehrliche Antwort auf seine Frage. Gott gegenüber angemessen zu sein und sich angemessen zu verhalten, ist Rechtschaffenheit. Das angeborene Bedürfnis des Menschen nach aufrichtigen Beziehungen wurde seitdem mit Angst und mit Verlangen nach persönlichem Vorteil und Selbstschutz ersetzt. Wir lernen, für Ressourcen zu kämpfen und das, was wir haben, zu beschützen und dabei Fremde und Feinde um jeden Preis fernzuhalten. Gott wollte das nicht. Deshalb gab er uns immer wieder Anweisungen durch Menschen, zum Beispiel Gesetze, die er an Israel gab. Diese Gesetze zielen auf ein zerstörerisches Bündnis der Menschen ab und das lehrt uns, was Sünde überhaupt ist. Die 10 Gebote zum Beispiel, diese schafften eine Regelmäßigkeit im richtigen Umgang mit Gott, aber auch mit anderen, die selbstzentrierte Lebensweise untergruben. Wenn Menschen und die Gesellschaft diesen Anweisungen folgen, finden die Armen, die Schwachen, die Witwen, aber auch die Waisen, also all diejenigen, die immer wieder von den Machthungrigen verletzt oder ignoriert werden, neues Leben. Und durch diese Zuneigung, die ihnen von ihren Nachbarn entgegengebracht wird, wird geführt zur Rechtschaffenheit. Das mündet dann in der Rechtschaffenheit. Gott ruft sein Volk immer wieder zurück auf den Weg des aufrichtigen Umgangs miteinander, der ihre tiefsten Sehnsüchte letztendlich befriedigen wird. In Jesaja 55, Vers 1 bis 2 lesen wir, He, ihr Durstigen, alle, kommt her zum Wasser. Kommt her, auch wenn ihr kein Geld habt. Kauft und esst. Ja, kommt, kauft ohne Geld. Kauft Wein und Milch, es kostet nichts. Warum gebt ihr Geld aus für Brot, das gar keins ist? Denn euer Lohn und eure Mühe für das, was niemanden satt machen kann. Eigentlich sind es die Dinge, die wir in dieser Welt versuchen zu erhaschen. Und das bekommen wir bei Jesus. Und hier möchte ich nochmal aus den Versen, die wir vorhin gelesen haben, aus den Versen im Buch Sprüche, vier Begriffe erklären, die dort vorkommen. Das erste ist, oder die ersten beiden sind im Vers 20. Dort heißt es, darum wandle auf dem Weg der Guten und bewahre die Pfade der Gerechtigkeit. Was uns auffällt, ist ein Wort oder zwei Worte, die klingen wie ein Synonym, Weg und Pfade. Warum ist das eine im Singular und das andere im Plural geschrieben? Darum wandle du auf dem Weg der Guten. Weg, das ist das Wort Derek, das steht im Singular. Weg meint hierbei die Richtung, das Ziel wird impliziert, also das Ziel, bei Gott anzukommen. Wenn Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, in Johannes 14, Vers 6, wird genau das damit gemeint. Diesen Weg bestreiten wir alle gemeinsam. Und dann haben wir die Pfade, Orach, Plural. Wir wissen, Gott ist allgegenwärtig, allwissend und allmächtig. Jede Beziehung, die wir mit Gott führen, jede Begegnung mit Gott, ist ein anderer Pfad. Es ist nicht derselbe Pfad. Wir Menschen haben im Individuum verschiedene Ausgangspunkte. Die Pfade müssen also unterschiedlich sein. Von Gott errettet zu werden, ist ein Pfad, aber das bedeutet noch nicht, dass man geistlich zu allen Wegen befähigt ist. Erst geht man durch den Pfad der Erlösung und danach kommen andere Routen des Wachstums. Dann der Begriff in Vers 21, wo es heißt, denn die Redlichen werden das Land bewohnen. Mit dem Land meint man hier das gelobte Land. Und im Vers 22 erkennen wir ein Wort und da heißt es, aber die Gottlosen werden aus dem Land ausgerottet. Es ist interessant zu sehen, dass das Gegenteil der Rechtschaffenheit ist. Der Rechtschaffenheit ihm für ihn ist das himmlische, das gelobte Land gedacht. Und dann auf der anderen Seite haben wir den Gottlosen, das Gegenteil der Rechtschaffenheit. Dieses Wort bezeichnet Menschen, die Böses tun, in bewusster Missachtung Gottes und seinen Geboten. Im Alten Testament wird dieses Wort daher oft mit Gesetzloser oder mit Frevler übersetzt. Das einmal im Grunde, was Rechtschaffenheit ist. Es gibt aber auch zwei Ebenen, die wir von der Rechtschaffenheit explizit abgrenzen müssen. Das erste ist Moral und Ethik. Es ist gut, moralisch und ethisch zu handeln und das anzustreben und so ein Verhalten anzustreben. Moral und Ethik sind sicherlich Voraussetzungen, die in der Rechtschaffenheit sind und verankert sind, aber es ist nicht die volle Definition davon. Moral und Ethik befindet sich auch in der Welt außerhalb von dem christlichen Glauben, außerhalb von der Nachfolge Jesus, denn wir kennen viele Religionen, wo moralische und ethische Grundsätze ebenfalls vorhanden sind. Und hier unterscheidet sich der geistliche Blick von dem weltlichen Blick auf die Rechtschaffenheit. Jesus sagt, folge mir nach. Was bedeutet es, wenn er sagt, folge mir nach? Dann meint er, sei wie ich, eifere mir nach. Jesus nacheifern, das ist mehr als ein persönlich-moralischer Kodex. Laut Jesus ist es möglich, von dem Versuch, alle Regeln zu halten, komplett vereinnahmt zu werden, ohne dabei nach aufrichtigen Beziehungen zu suchen. So lesen wir das in Matthäus 5, Vers 20. Jesus konfrontiert sogar eine Gruppe von Gesetzeslehrern, die sich gewissenhaft an das Gesetz halten und zugleich die Schwachen unterdrücken. In Matthäus 23, Vers 1 bis 39 kann man das nachlesen. Sie handeln bösartig und denken dabei, sie seien die gerechtesten Menschen vor Ort. Jesus Christus sagt, dass wahre Rechtschaffenheit auf den ersten Garten zurückverweist und die Ethik von Gottes Königreich beschreibt. Das war das Beispiel von zuvor im Garten Eden. Diese Lebensweise wird nicht von dem Verlangen nach dem persönlichen Vorteil inspiriert, sondern von einem Hunger nach Liebe, die einen antreibt, fair und gerecht zu sich zu verhalten und anderen fair gegenüber zu stehen. Ein Verhalten, welches den Frieden mit allen Menschen sucht und die großzügig gibt, ohne etwas zurückzuhalten. Jesus lebt das tadellos vor und er lädt jeden ein, ihm zu folgen. Im Hungern nach Gerechtigkeit in unserem Land, in unserer Welt. Das ist es, was Jesus meint, wenn er sagt, euch soll es zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch alles Übrige dazugegeben werden. Es gibt noch eine andere Ebene, die wir von Rechtschaffenheit abgrenzen müssen, und das ist die Werksgerechtigkeit. Hier einmal ein simples Beispiel. Wir kennen alle die kleinen, süßen Tiere aus dem Wald, die Eichhörnchen. Wenn wir uns die Eichhörnchen betrachten, dann erkennen wir eine Sache. Sie essen im Wald Nüsse nicht, um Eichhörnchen zu werden. Sie essen ihre Nahrung, ihre Nüsse auch nicht, um sich anderen Eichhörnchen anzugleichen, sondern sie sind Eichhörnchen, das ist ihre Identität, das ist ihre genetische Beschaffenheit und deshalb essen sie Nüsse. Das klingt nach einem simplen Beispiel, aber so ist es auch bei uns Christen. Wir tun diese Dinge nicht, die rechtschaffenen Dinge nicht, um Christen zu werden oder um uns anderen Christen anzugleichen, sondern das ist unsere Identität und aus dieser Identität heraus tun wir diese Dinge. Die Reihenfolge hier ist essentiell. Es geht nicht darum, dass dem Menschen geholfen ist und das Ergebnis auf die eine oder andere Weise genauso identisch ist, sondern es geht darum, aus welcher Haltung heraus wir das machen. Gott gab im Alten Testament Gesetze, damit die Menschen lernen und verstehen, was Sünde überhaupt ist. Aber seit Jesu Tod stehen wir nicht mehr unter diesem Gesetz. Deswegen sagt Jesus, wer mich liebt, tut, was ich sage. Wer mich liebt, das geht dem Werken voraus. Wir tun also diese Werke aus einer Liebe heraus und der Liebe Christi heraus. Unsere Taten alleine machen uns deshalb nicht rechtschaffend. Unabhängig davon, was ich aktiv mache, unabhängig davon, wie stark ich im sündigen Verhalten mich fernhalte, bin ich trotzdem sündig. Jesus Christus ist der Einzige, der würdig ist, vor dem Vater zu stehen und als Einziger von ihm akzeptiert zu werden. Wenn ich ihn in meinem Leben annehme, sieht Gott mich nicht mehr selber alleinstehend dort, sondern der Vater sieht mich durch Jesus Christus. Er sieht auch meine Taten durch Jesus Christus. Wie eine Linse ist das. Ich wurde verändert und rein durch das Opfer am Kreuz. Und wenn genau das gepredigt wird in den Kirchen, dann endet auch Selbstgerechtigkeit, dann endet diese Werksgerechtigkeit. Und dann lernen wir auch, dass unsere Taten tatsächlich nichts bringen. Sie tragen nicht aktiv zu unserer Errettung dabei. Die meisten Menschen glauben, Heiligkeit kommt von den Dingen, die wir tun, aber das ist nicht so. Gott akzeptiert uns nicht, weil wir tun, was wir tun, sondern aus wem heraus wir das tun. Und so heißt es in dem Psalm 139, 7-8, wo sollte ich hingehen vor deinem Geist und wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Machte ich das Totenreich zu meinem Lager, siehe, so bist du auch da. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es, aber verstehst meine Gedanken von ferne. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Die Bibel offenbart uns hier einen allwissenden Gott, der es nicht nötig hat, dass wir ihm eine Liste geben mit all den Sachen, die wir für ihn getan haben. Er kennt uns und er kennt jeden Schritt von uns. Wir können uns nicht vor Gott rühmen. In Johannes 10, Vers 9 heißt es, so spricht Jesus, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden. Das ist die Rechtschaffenheit. Das ist die Tür der Rechtschaffenheit. Wenn ich eine andere Tür nutze und durch diese gehe, dann gehe ich durch die Tür der Selbstgerechtigkeit. Gute Taten tun, um in den Himmel zu kommen, ist schwer. Es ist nicht nur schwer, es ist unmöglich. Und die gute Botschaft ist, dass es sehr viel einfacher geht als das. Wie gut, dass wir nichts tun müssen, sondern einfach die Gnade Gottes und das Kreuz annehmen dürfen. Um das alles mal zusammenzufassen, möchte ich erstmal beginnen mit einem kleinen Zitat von dem heiligen Franz von Assisi. Er sagte, verkündige das Evangelium jederzeit und wenn nötig, nutze Worte. Er sagt, dass es nicht nur Worte braucht, um das Evangelium zu verkündigen, sondern es braucht auch eine Handlungsebene. Und nach biblischer Definition ist Rechtschaffenheit, wenn wir diesen Satz von Franz von Assisi uns angucken, auch eine Verkündigung der frohen Botschaft und mithin des Evangeliums. Wenn wir darauf vertrauen, dass er das aufrichtige Umgang mit Gott und anderen nicht weniger essentiell für das Leben ist als Nahrung und Wasser, dann wird er unser Leben auf den Kopf stellen. Wir fangen an, so zu leben, als wären wir schon in Gottes Reich. Während seiner Zeit auf der Erde hat Jesus die Unterdrückten aufgerichtet diejenigen herausgefordert, die auf Kosten der Hilflosen nach Macht strebten. Als ein ultimativer Ausdruck seines aufrichtigen Weges gibt Jesus freiwillig sein Leben her. Sein Tod zeigt, dass es eine grausame, machthungrige Menschengruppe gibt. Und zum anderen zeigt er aber auch, dass Gott endlose Gnade und Gerechtigkeit zur Verfügung stellt. Und deswegen stirbt er am Kreuz für uns, für eine aufrichtige Beziehung mit ihm. Jesus ruft uns auf, unser Verlangen nach persönlichem Vorteil an die Seite zu schieben und so zu werden wie er. Er verspricht uns, dass unser Hunger nach diesem Lebensweg uns nicht zu wünschen übrig lässt. Denn er sagte in Matthäus 5, Vers 6, glücklich sind die, die Hunger und Durst nach Gerechtigkeit haben, denn Gott macht sie satt. Er sagt, wenn wir nach dem aufrichtigen Umgang mit anderen hungern, dann werden wir zufrieden sein. Das ist das Zuhause, was er für einen jeden von uns geschaffen hat. Er bringt uns bei, einander zu lieben, wie er uns liebt. Und er führt uns in ein unzerstörbares Haus, in dem der aufrichtige Umgang miteinander, also die Rechtschaffenheit, unser täglich Brot sein wird. Vielen Dank.